Krams. In der Ukraine ist der Waffenstillstand aufgehoben worden. Es gibt wieder Kämpfe und Gefechte. Wie beurteilen Sie die Lage jetzt? Gibt es tatsächlich eine militärische Lösung für diesen Konflikt?
So, der Waffenstillstand ist leider überhaupt nicht wirklich respektiert worden an einigen Orten. Zum Beispiel auch in der Stadt Artyomovsk ist schon vor Ende des Waffenstillstands weiter gekämpft worden von den sogenannten Separatisten, von Milizen, von Terroristen, wie auch immer man die kämpfenden Truppen da nennen will. Und ich habe das sehr bedauert, weil natürlich genau wie alle anderen hatte ich große Hoffnungen auf das Funktionieren dieses Friedensplans von Präsident Poroschenko. Der hat sich entschieden, dass diese Antiterrorbekämpfung, dass die jetzt weitergehen soll. Ich kann überhaupt nicht ermessen, ob das erfolgreich sein wird. Ich kann aber verstehen, dass ein Staat auch sein Territorium verteidigt. Dass es eine militärische Lösung der inneren Probleme der Ukraine gibt, daran glaube ich nicht. Und als ganz großes Problem sehe ich an, dass Russland ein großes Interesse weiterhin zu verfolgen scheint an der Destabilisierung der Ukraine.
Gleichzeitig gehen ja die diplomatischen Versuche weiter, eine Lösung herbeizuführen oder zumindest zu Verhandlungen zu kommen. Welche Rolle sollte die Europäische Union jetzt dabei spielen? Was kann Europa tun in dieser Situation?
Die Europäische Union muss ihre Idee, ja, für die Friedensordnung, für die Unverletzlichkeit der Friedensordnung einzutreten, weiterverfolgen. Die Europäische Union kann das nur, wenn sie gemeinsam handelt und wenn sie gegenüber Russland, und das fängt an mit der Annektierung der Krim, wenn sie gegenüber Russland bereit ist, die Beziehungen zu überprüfen und zu verändern. Wirtschaftssanktionen werden gebraucht werden, um diplomatische Erfolge zur Stabilisierung der Ukraine und auch anderer sogenannter Frozen Conflicts zu erzielen.
Nun sieht es ja so aus, dass die Europäische Union Präsident Poroschenko versucht hat zu überzeugen, noch ein bisschen weiter stillzuhalten, um eben keine weiteren Sanktionen verhängen zu müssen, weil man sich auch nicht so ganz einig ist unter den Mitgliedstaaten, welche Stufe der Sanktionen man wählen soll. Was glauben Sie, wann werden richtige Wirtschaftssanktionen tatsächlich fällig werden? Wann kann man da nicht mehr dran vorbei?
Einzelne Mitgliedstaaten stellen offensichtlich von Anfang an das Konzept der Veränderung wirtschaftlicher Beziehungen zu Russland in Frage. Österreich hat in der Woche vor dem Gipfel einen neuen Gasliefervertrag mit Gazprom abgeschlossen. Frankreich hat unmittelbar nach dem Gipfel 400 russische Marinesoldaten begrüßt, die ausgebildet werden sollen, um Mistral, also spezielle strategische Kriegsschiffe bedienen zu können. Da läuft ein ganz großer Waffendeal zwischen Frankreich und Russland. Allein diese beiden Beispiele zeigen, dass bisher die Bereitschaft, tatsächlich härtere Wirtschaftssanktionen Stufe 3 zu öffnen, dass diese Bereitschaft nicht stabil ist.
Würden denn härtere Wirtschaftssanktionen aus Ihrer Sicht etwas bringen? Würde das Russland dazu bringen, auf die Separatisten mehr Einfluss auszuüben, die Politik zu ändern?
Man kann das nie mit Sicherheit voraussagen, aber das ist keine Entschuldigung dafür, das nicht so zu versuchen, wenn man eben gleichzeitig der Meinung ist, so wie die Europäer das sind, dass Russland die Ukraine ganz bewusst auch mit destabilisiert. Und diese Wirtschaftssanktionen, ob sie gewirkt haben, so wie sie jetzt verhängt worden sind, ist schwer zu sagen. Ich habe aber beobachtet, dass die Börse in Moskau große Probleme hatte, dass das internationale Kapital Russland bereits verlässt, dass keine Investitionen mehr getätigt sind. Und ich habe die Einschätzung, dass die Revision dieser Möglichkeit, die russische Armee in andere Länder zu schicken, um russischsprachige Minderheiten zu verteidigen, dass die Revision dieser Parlamentsentscheidung der Moskauer Börse gut getan hat. Also heißt das für mich, Gerade wenn wir uns einig sind, keine militärische Lösung ist möglich, keine militärische Auseinandersetzung wird von Seiten der EU gesucht. Europa muss bereit sein, diplomatische Anstrengungen mit diesen Wirtschaftssanktionen, mit einer Veränderung der Beziehungen zu Russland anzugehen.
Die Europäische Union hat ja jetzt nicht nur mit der Ukraine, sondern auch mit Georgien und Moldawien Assoziierungsabkommen unterschrieben, macht damit ja von außen betrachtet einen Schritt nach Osten hin. Russland hat das natürlich sofort kritisiert. Meinen Sie, dass die Europäische Union jetzt wieder ein geopolitischer Faktor wird im Osten, dass da welche Strategie steckt dahinter?
Ich sehe die ganze Auseinandersetzung in diesen Staaten im Osten der EU oder zwischen Russland und der Europäischen Union nicht zuerst unter dem Aspekt der Geostrategie. Ich sehe die Hilfe, ja, der Europäischen Union, die Unterstützung der Europäischen Union in erster Linie wichtig dafür, dass wir aus gefährlichen Entwicklungen in stark von Oligarchen bestimmten nicht demokratischen Systemen raus müssen, weil das destabilisiert den Kontinent auch. Ich sehe, dass Bürgerinnen und Bürger in den Staaten im Osten das mehr und mehr auch wollen, also die Überwindung dieser oligarchischen Systeme. Das war der Antrieb dieser friedlichen Protestbewegung Euromaidan, dieser großen Bürgerbewegung. Und darauf muss sich die EU konzentrieren. Das bedeutet dann eben auch, dass wir nicht eine Politik machen gegen Russland, sondern dass wir eine Politik machen für globale Werte, für Rechtsstaatlichkeit, für funktionierende Demokratie.